Ja, okay. Da begrüße ich euch herzlich zu meinem zweiten Vortrag. Ich habe gerade schon meinen Lightning Talk gehalten. Ich weiß nicht, wer von richtig gehört hat. Ich werde so ein bisschen darauf aufbauen. Ich werde aber im Verlauf des Vortrags auf eine bisschen andere oder in eine bisschen andere Richtung gehen. Und zwar der Titel meines Vortrags heute ist oder jetzt ist die Befreiung aus der digitalen Unmündigkeit. Ich habe da gestern ein bisschen überlegt, weil ich gefragt wurde, kann ich noch irgendwie spontan einen Vortrag halten? Und ich habe gedacht, okay, über was könnte ich einen Vortrag halten? Ich habe überlegt, okay, auf der einen Seite interessiert mich Datenbanken recht viel. Ich habe das schon mal vor ein oder zwei Jahren einen Vortrag gehalten über Datenbanken. Da habe ich gedacht, okay, es ist einfach diesen Vortrag nochmal so als spontanes Ding. Da habe ich gedacht, ja, okay, eigentlich nicht so cool. Wahrscheinlich holt man niemanden hinter dem Ofen vor, wenn er irgendwie so SQL 101 nochmal einführt. Dann habe ich gedacht, okay, was interessiert mich noch? Eigentlich so seit den letzten 10 bis 12 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit irgendwelchen Systemen, die ich auseinanderbreche und dann versuche wieder zusammenzustückeln, um irgendwie was Sinnvolles daraus zu machen. Was jetzt sinnvoll bedeutet, ist eine Frage der Interpretation, aber ich habe damals, 2011 oder so, habe ich angefangen, mir irgendwelche Open-Source-Systeme herzunehmen und habe die dann einfach auseinandergerissen. Ein Alternativtitel von dem heutigen Tag war erst How to Hack Anything. Und da habe ich gedacht, naja, okay, Leuten zu zeigen, die eigentlich schon in dieser Hacker-Community drin sind, wie man jetzt Sachen aufbricht und wie man sie für sich umbaut, ist vielleicht nicht ganz so interessant. Und deswegen habe ich gedacht, naja, okay, ich gehe einfach nochmal eine Abstraktionsebene höher und ich überlege, was könnte ich Leuten, die sowieso schon in dieser gesamten Atmosphäre drin sind, noch was an die Hand geben für den Alltag. Meinen Vortrag vorhin habe ich gestartet, also mein Lightning Talk habe ich vorhin gestartet mit dem Zitat, was bei uns zu Hause auf dem Klo hängt. Nämlich, wie komme ich von hier aus weiter? Und die Antwort dazu, das hängt halt im Großen und Ganzen davon ab, wo man denn hin möchte. Und momentan haben wir halt eine Entwicklung in der Technologie, dass wir halt einfach sagen, okay, was ist möglich und in diese Richtung gehen wir. Und mittlerweile, jetzt so die letzten 10 Jahre vielleicht, mit Facebook, Google, Apple und diesen ganzen großen Firmen, die ihr alle schon kennt, haben wir eine Entwicklung, dass dieses Wissen immer mehr privatisiert wird. Und da ist natürlich Open Source irgendwie eine schöne Alternative dagegen, aber die Frage ist, reicht es denn? Und wozu ich versuche aufzurufen, ist, dass man diese proprietären Systeme jetzt rannimmt und eben als Befreiung aus der digitalen Unmündigkeit nutzt, um zu verstehen, wie funktionieren diese Systeme und wie kann ich sie nutzbar für mich machen. Also wirklich im Sinne von, dass Technologie ein Werkzeug ist und nicht irgendwie wir das Werkzeug der Technologie sind, wenn man so möchte. Man könnte sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich habe dann noch einen dritten Titel mir überlegt, der auch nicht auf die Webseite gekommen ist und auch nicht der offizielle Titel ist, nämlich, dass man eine Art Ketzerei gegen diese Technologie betreiben sollte. Warum Ketzerei? Im Grunde, wenn wir uns mal daran erinnern, so ein bisschen an Geschichtsunterricht, im Mittelalter hatten wir eine sehr starke Monarchie und die wurde unterstützt von dem Klerus, also die Kirche war dahinter. Und es gab ein paar Leute, die waren die Eingeweihten von der Kirche, nämlich irgendwelche Priester und so weiter, und die hatten das heilige Wissen über den Zeitgeist oder das, was man zu dem Zeitpunkt denken durfte. Und die Analogie, die hinkt eigentlich gar nicht, dass man heute sagen kann, okay, wer ist denn heute der Klerus? Wer gibt denn heute vor, wie Technologie zu sein hat und wie auch der Zeitgeist geprägt werden sollte, ausgehend von dieser technologischen Entwicklung? Und das sind halt heute sehr viele große Unternehmen, die sich zu einer Monopolstellung gemausert haben. Und im Sinne von diesen How to Hack Anything ist jetzt meine Idee, wie kann man sich jetzt irgendwas hernehmen und das auseinanderreißen? Und die letzten Jahre ist in diese Richtung schon ziemlich viel passiert. Nämlich, wenn wir ins Internet schauen, da gibt es Instructables und diese ganzen großen Do-it-yourself-Plattformen, wo Leute irgendwelche Alltagsgegenstände auseinanderreißen und für sich nutzbar machen. Und ich möchte heute den Tag auch noch ein bisschen nutzen, um ein paar dieser Projekte, die ich gemacht habe, zu zeigen. Wie gesagt, ich habe früher angefangen, irgendwelche Software-Systeme auseinanderzureißen und bin jetzt auch in den letzten 2 bis 3 Jahren dazu übergegangen, auch Hardware-Projekte auseinanderzunehmen und dieses ganzheitliche Denken, dass man halt Software schreibt, die tatsächlich auf einer Hardware läuft und funktioniert, bringt einen deutlich weiter in dem Denken, was mache ich überhaupt mit diesem System. Also heute kann man halt so ziemlich jeden Blödsinn bauen, wenn man das möchte. Man kauft sich irgendwie eine Kuckucksuhr oder man recycelt irgendwie die Kuckucksuhr von der Großmutter und sagt, okay, das Ding kommt jetzt halt nicht raus, wenn es 12 schlägt, sondern das Ding kommt raus, wenn irgendein neuer Tweet auftaucht oder so. Also an Schweinereien ist heute eigentlich alles möglich. Die Frage ist nur, sollten wir das tun? Und wenn ja, welchen Nutzen hat es? Und eventuell sogar ein bisschen anknüpfend an meinen Vortrag vorhin, wenn man das denn tatsächlich tut, also wenn ich jetzt die Kuckucksuhr tatsächlich gehackt habe, was mache ich dann mit dieser Information? Lege ich dieses Wissen dann einfach nur bei mir in irgendeine Schublade und sage, okay, ich habe das mal gelöst? Oder gehe ich einfach ins Internet und sage, guck mal, was ich gebaut habe und kann dadurch eventuell anderen Leuten eine Anleitung an die Hand geben, um vielleicht reale Probleme zu lösen? Also ich habe ja vorhin euch gezeigt, ich veröffentliche relativ viele Informationen, die ich so sammle und halt auch die Projekte, die ich mache, auf meinem Blog. Und die Resonanz, die jetzt in den letzten Jahren aufgetaucht ist, die zeigt mir eigentlich, dass ich in dieser Richtung weitergehen sollte. Also ich habe vorhin diesen ZIG-Algorithmus aus theoretischer Informatik gezeigt, dass ich dann so eine Animation gebaut habe. Und irgendwann kam vor 2 oder 3 Wochen ein Student von einer anderen Uni auf mich zu und hat gesagt, unser Professor hat gesagt, wir sollen dieses Tool nutzen, um diesen Algorithmus zu lernen. Und da habe ich gedacht, das ist ja voll cool. Ich hatte diese Animation nicht, um diesen Algorithmus zu lernen. Und so ist eigentlich der Aufruf von mir, dass jeder das Wissen, was er hat, wieder nach außen transportieren sollte, damit alle davon profitieren können und wir als Community weiter wachsen können. Aber ich will jetzt erst nochmal auf die Anfänge zurückgehen. Also ich habe vorhin gesagt, ich habe mit Softwareprojekten angefangen und eins der ersten Softwareprojekte, die ich auseinandergerissen habe, war PHP. PHP war 2003 oder sowas bis 2010 eigentlich so die Internetsprache schlechthin, wenn man irgendeine Webseite bauen wollte. Und ich hatte das Vergnügen, dass ich relativ schnell in den Anfängen meiner Programmierkarriere in die Richtung gedrängt wurde, okay, wir haben eine Webseite, die hat extrem viele Besucher. Und diese Standard-PHP, wie es damals existiert hat, hat den Anforderungen nicht unbedingt genügt. Und deswegen habe ich mehr und mehr Source-Code ausgepackert von PHP dann in Richtung C. Aber ein C-Modul, mit dem kann man halt nicht wirklich viel anfangen. Und dann ist ja die Frage, wie kann ich jetzt diese beiden Ökosysteme, also ich habe einen Algorithmus, der ist extrem schnell und optimiert in C oder C++ implementiert, wie bekomme ich das jetzt in PHP rein? Und PHP als Programmiersprache ist halt so ein monolithisches System. Und dann ist die Frage, wie kann ich mich möglichst effizient in so ein monolithisches System einarbeiten, ganz im Sinne von how to hack anything. Also wie kann ich ein Tool, was bereits existiert, so nutzen, dass es meine Aufgabe bestmöglichst löst. Und dadurch, dass wir in einer Open-Source-Community sind, habe ich vielleicht ein Problem gelöst, was jemand anderes auch braucht und schiebe das einfach wieder zurück. Ich möchte das mal kurz exemplarisch an PHP zeigen. Also PHP ist mittlerweile auf PHP, auf GitHub, auf deprecated GitHub. Und wenn man sich jetzt so die Ordnerstruktur anguckt, also mal angenommen, ihr habt euch noch nie mit PHP beschäftigt und ihr müsst euch jetzt irgendwie in dieses Projekt einarbeiten. Der Weg, den ich damals gewählt habe, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich mich in dieses System einarbeiten kann, war, okay, es gibt irgendwelche Funktionen, die ich aus PHP heraus aufrufen kann. Zum Beispiel eine Date-Funktion, ich habe keine MySQL-Datenbank irgendwie aufrufen, ich kann jegliche Art von Interaktion mit dieser Standard-Library an den Tag legen. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwo muss es dann quasi diesen String, zum Beispiel Date oder sowas in den Source-Code geben, und habe dann einfach mit grep ganz am Anfang rumgespielt und geguckt, wo überall diese Funktionen dann auftauchen. Und es dauert eigentlich nicht lange und man merkt, dass PHP eigentlich eine ziemlich strukturierte, ihr seht eigentlich gar nichts, Moment. Dass PHP eigentlich eine ziemliche Ordnung in seiner Ordnerstruktur hat. Warte, das ist vielleicht ein bisschen viel. Und genauso diese Module, die finden sich dann in ext. Und ich will das jetzt alles einfach mal exemplarisch zeigen. Zum Beispiel habe ich schon mal gehört, es gibt eine Curl-Erweiterung, kann ich mir jetzt hier die Implementierung dazu anschauen. Da sind jetzt gar nicht mal so viele, Dateien da drin. Und wenn ich jetzt mir die Datei mal anschaue, dann wirkt das erstmal alles ziemlich wirr. Aber je mehr Module man sich anschaut, also ich scrolle das einfach mal kurz ein bisschen drüber, weil so lang ist das nicht. Und jetzt gehe ich mal zum Beispiel in das Date-Modul rein. Und wir sehen, typisch ist es scheinbar, dass wir eine php-sternchen.c-Datei haben und eine php-date.h-Datei. Und wenn wir uns jetzt die Struktur von der Datei wieder anschauen, die hat ebenfalls wieder eine sehr ähnliche Struktur, abgesehen von dem Zeugs. Genau. Das hier ist im Grunde so der Entry Point. Jede Funktion, die von PHP irgendwie verwendet wird, die wird in diese Struktur eingehangen. Also hier ist genau diese Date-Funktion, von der ich gerade gesprochen habe. Also wenn ihr mal PHP programmiert habt und ihr wolltet irgendwie von dem Unix-Timestamp einen formatierten String haben, dann habe ich hier mein PHP FE, FE bedeutet Function Entry, mit Arg-Info, also welche Argumente sollen dann übergeben werden. Und wenn wir jetzt weiter in der Datei gucken, mit Date habe ich vielleicht nicht die schlauste Datei gerade ausgesucht, weil die relativ umfangreich ist, aber bei Date würden wir jetzt feststellen, dass relativ viele Sachen ausgelagert sind. Nämlich, hier gibt es einen lib-Ordner und dieser lib-Ordner, der beinhaltet jetzt die eigentliche Mathematik, wie man das Ganze berechnet. Und jetzt kann man halt auf den Punkt kommen, dass man sagt, okay, ich kann Libraries willkürlicher Natur nehmen und die in meinem PHP einhängen und dann die Funktionalität von meinem PHP erweitern. Und das habe ich damals gemacht, als 2008, glaube ich, tatsächlich, hat Google die erste Version von V8 rausgeworfen, nämlich diese Open Source Engine, die JavaScript ausführt. Und dann habe ich gedacht, okay, welchen Blödsinn kann ich denn jetzt machen mit dieser Library? Und dadurch, dass ich halt so auf PHP damals gemünzt wurde oder war, habe ich halt gedacht, okay, dann bringe ich einfach mal meinem PHP jetzt JavaScript bei und habe genauso wie jede andere Library, also sei es Curl, sei es Datelib, sei es you name it. Genauso auf diese Art und Weise habe ich jetzt V8 in PHP eingebunden und siehe da, ich konnte plötzlich in meinem PHP-Scope JavaScript ausführen. Und das war damals, naiv wie ich war, und das einfach zusammengeworfen habe, ein ziemliches Erfolgserlebnis für mich. Und wir wissen alle, dass diese Erfolgsgeschichte heute ein bisschen in eine andere Richtung eingeschlagen hat, nämlich dass es Node.js gibt, die eigentlich genau dasselbe gemacht haben. Die haben die Library genommen und haben das IO-System drumherum gebaut. Damit will ich es bei PHP belassen. Das zweite, was ich damals dann auseinandergenommen habe, war MySQL. MySQL, habe ich gesagt vorhin, irgendwie wollte ich vielleicht sogar noch einen Vortrag in die Richtung machen. Aber habe ich jetzt gelassen und deswegen bringe ich jetzt noch ein bisschen MySQL rein. Sobald man die Systeme aus der Benutzerperspektive betrachtet, kommt man irgendwann an den Punkt an, wo man sagt, okay, eigentlich syntaktisch wäre das besser, oder die und die Funktionalität wäre eigentlich wesentlich besser zu lösen, wenn es doch nur diese und jene Lösung gäbe. Und wie geht man jetzt an so ein richtig komplexes System, was nicht nur eine Programmiersprache ist, sondern ein Datenbanksystem ran? Und ich habe damals ein Buch gelesen, MySQL Eternals dafür. Das MySQL Eternals, das gibt einem zumindest zum Zeitpunkt X erstmal eine grobe Idee, wie man in das Projekt sich einarbeiten kann. Aber manchmal sind halt auch so eine Sketche wie hier ziemlich hilfreich dazu, in so ein Projekt überhaupt erstmal reinzukommen. Nämlich, okay, wir haben einen Client-Request, der möchte irgendwas machen. Was jetzt hier in dem Sketch fehlt, ist, dass vorher noch geprüft wird, okay, habe ich schon das Result irgendwo gecached? Wenn ich es gecached habe, gebe ich es einfach sofort wieder raus. Und falls nicht, gehe ich in den Parser rein, gucke, ist es ein Select-Statement, also möchte ich irgendwie was abrufen, also aus der Datenbank herausholen. Das läuft durch den Optimizer, dann wird geguckt, habe ich die richtigen Rechte und so weiter und so weiter. Und so versuche ich mich so Schicht um Schicht in diesem komplexen System immer weiter nach unten zu bewegen. Und mein Problem damals mit MySQL war, dass ich sehr viele Statistiken betrieben habe, also statistische Auswertung, und MySQL dafür relativ wenige Anlaufmöglichkeiten gibt. Was bisher immer noch nur existiert, ist, dass man eine Standardabweichung auf irgendwelchen Datensätzen berechnen kann, dass man den Average auf irgendwelchen Datensätzen berechnen kann oder auf aggregierten Datensätzen berechnen kann oder Minimum und Maximum. Und das hat mir damals nicht gereicht und deswegen habe ich gedacht, okay, ich arbeite mich jetzt einfach mal in die API von MySQL ein und hab dann die Gesundheit eine UDF, also User Defined Function Library, muss man in dem Fall sagen, geschrieben, wo ich deutlich mehr statistische Funktionen noch hinzugefügt habe. Und hier ist eigentlich wieder genau dasselbe Spiel. Ich nehme mir irgendwie einen bisschen existierenden Code und reiße den einfach mal auseinander, spiele ein bisschen herum und stelle fest, es ist eigentlich gar nicht so schwer, für ein riesiges monolithisches System wie ein Datenbanksystem eine Erweiterung zu bauen. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel das ncramp hier zum Beispiel anschaue. Wer von euch weiß, was ncramps sind? Zwei Leute, okay, dann erkläre ich das kurz. Also ein ncram kann man entweder auf Wortebene betrachten oder ein ncram kann man auf Zeichenebene betrachten. Ein ncram bedeutet in dem Fall auf Zeichenebene, dass ich einen String wie Hallo auseinanderbreche in HA, AL, LL, LO. Was hat das für einen Nutzen? Der Nutzen dahinter ist, dass ich damit Tippfehler bei einer Suchmaschine zum Beispiel umgehen kann, indem ich einfach diese ncrams indiziere durch eine Volltextsuchmaschine wie Lucene, aber irgendeine große Volltextsuchmaschine. MySQL hat auch eine eingebaute Volltextsuchmaschine, deswegen habe ich das Ding genutzt. Der Algorithmus dazu ist relativ überschaubar, nämlich diese Schleifenkonstruktion hier. Und dadurch, dass C auf Zeichenebene halt ultraschnell ist und wenn ich dasselbe als Prozedur oder als Funktion in MySQL implementiert hätte, ultra langsam gewesen wäre, habe ich mich dazu durchgerungen, das jetzt einfach in C zu implementieren. Und ich würde sogar sagen, das war eine so der ersten Funktionen, die ich implementiert habe und irgendwann sind dann auch die ganzen anderen statistischen Funktionen dazugekommen. Und das habe ich dann als Package dazu geholt, veröffentlicht. Und hier will ich auch einfach bloß einen kurzen Blick auf die API werfen. Nämlich die API bei MySQL ist einfach die, dass ich sage, okay, jede Funktion braucht eine Init-Funktion, jede Funktion braucht eine Funktion, die halt per se aufgerufen wird und jede Funktion braucht eine De-Init. Und wenn man jetzt in MySQL denkt, das ist jetzt keine Aggregatfunktion, sondern das ist einfach nur eine Funktion, die aufgerufen wird. Also ich gebe einen String rein und gebe was zurück. Eine Aggregatfunktion auf der anderen Seite aggregiert über ein Set von Werten, zum Beispiel eben den Average von irgendwas zu berechnen, aggregiert darüber und gibt ein geschlossenes Ergebnis für eine Gruppe oder einen gruppierten Datensatz. Das hier ist jetzt einfach nur die API für einen nicht kopierten Datensatz und total einfach eigentlich. Also sobald man ein bisschen in dieser Denke drin ist, kann man sich da spielend einfach einarbeiten. Jetzt möchte ich noch mal kurz ein anderes System vorstellen. Oder nicht vorstellen, sondern noch mal in Erwägung rufen, was ich letztes Jahr als Lightning Talk hier vorgestellt habe, und zwar DHCP. Also ich habe damals das Problem gehabt, ich habe ein MacBook und das ist MacBook, das hat einen DHCP-Server drauf und irgendwie wollte ich auf meinen Raspberry Pi drauf. Und ich weiß, okay, der Raspberry Pi, wenn der online geht, dann macht der einen DHCP-Request. Jetzt war es aber so, dass Apple entschieden hat, dass man die DHCP-Config nicht mehr ändern darf. Und dann habe ich das Internet aufgemacht und habe festgestellt, okay, im Internet finde ich keine Möglichkeit, wie ich einen DHCP-Server einfach als Single-File kurz kompiliere, ausführe, fertig. Also ich habe gehofft, dass es irgendwie einen DHCP-Server mit, keine Ahnung, einem C-File mit 1000 Zeilen gibt, ich das kurz kompiliere und das funktioniert. Hat es nicht gegeben, deswegen habe ich mich letztes Jahr kurz vorm TÜBICS halt hingesetzt und habe diesen DHCP-Server implementiert. Und das ist auch wieder so aus dieser Situation heraus, ich habe irgendwie ein Problem im Alltag und dieses Problem im Alltag versuche ich jetzt bestmöglichst zu lösen, eine generalistische Lösung für dieses Problem zu finden und das Ganze dann Open Source zu stellen. Inzwischen habe ich da eine doch rege Community, die das für alle möglichen Sachen nutzt. Ich habe letztes Jahr auch beim Vortrag vorgestellt, was man denn da alles mitmachen kann. Also zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme und mein Handy sich, also ich habe jetzt kein Handy, aber wenn mein Handy sich ins WLAN einwählt, dass dieses Handy halt einen DHCP-Request macht und ich doch diesen Trigger für irgendwelche Aktionen im Haus nutzen kann. Also zum Beispiel, ich komme nach Hause und ich würde gerne mit dem Imperial March oder sowas begrüßt werden. Oder vielleicht könnte man sogar sagen, dass das gesamte Sicherheitssystem des Hauses, also dass, wenn ich nach Hause komme und ich mich in das WLAN einlogge, weil das WLAN ist verschlüsselt, nur ich bin in diesem WLAN, da könnte man noch sagen, okay, dann wird das WLAN halt mein neuer Türöffner. Das heißt, wenn ich in dem Netzwerk wieder ankomme, dann wird von automatisch wieder die Tür geöffnet. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein, was Softwareprojekte anbelangt. Und ich möchte noch mal kurz ein paar Beispiele dazu bringen. Ich habe gesagt, how to hack anything. Und ich könnte nicht hack anything sagen, wenn ich nur auf der Software-Ebene bleibe. Und das Studium hier in Tübingen hat mich tatsächlich ein bisschen verlockt, mehr mit Hardware zu beschäftigen. Und Hardware im Sinne von, okay, ich nehme irgendwas, was ich halt gerade rumliegen habe und reiße es auseinander. Und das Erste, was ich tatsächlich in die Hände bekommen habe, war ein Staubsauger, ein Roboterstaubsauger, den ich dann gehackt habe. Und hier sind die ersten kläglichen Versuche, dieses Ding irgendwie steuerbar zu machen, was in dem Fall geglückt ist. Aber im Grunde muss ich sagen, ich hatte überhaupt keine Idee oder irgendeine Ahnung, was ich da tatsächlich mache. Ich hatte keine Ahnung von Elektrotechnik, ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Und das habe ich jetzt mir in den letzten 3 Jahren im Grunde so auf die Platte geholt. Wie es dann weiterging, war, ich habe im WHO gewohnt und im WHO hatten wir einen alten Fernseher rumstehen und da habe ich gedacht, okay, diesen Fernseher, den braucht keiner mehr, reiße ich das Ding einfach auseinander und versuche irgendwelche Sachen noch zu recyceln. Und eines dieser Projekte, wo dann tatsächlich diese recycelten Produkte, in dem Fall der Verstärker, zum Einsatz gekommen ist, war ein Geschenk für eine Freundin. Also wir kennen ja alle diese Grußkarten, die man irgendwie verschickt und wenn man sie öffnet, spielt das Ganze in der Musik. Und diese Idee, die habe ich dann versucht auf eine Kiste zu übertragen und habe mit einer Freundin zusammen diese Geschenkkiste gebaut. Und zwar, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt einfach ein Arduino, ich habe keine Idee, wie ich das irgendwie elektrotechnisch lösen kann, habe den Lautsprecher aus dem Fernseher genommen, ein paar Batterien dazu, hier noch ein Anschalter und hier in der Ecke ist ein kleiner Taster und sobald der Deckel auf der Kiste drauf ist, hat es halt aufgehört zu spielen wenn ich ihn geöffnet habe, hat das Lied wieder abgespielt. Hier ist noch ein Lied, wo ich dann tatsächlich mit irgendeiner YouTube-Anleitung mir einen Verstärker gebaut habe. Das Ganze dann ein bisschen fortgesetzt in so eine hübsche pinke Kiste. Hier nochmal pinke Kiste und nochmal pinke Kiste. Und schlussendlich sah das Ganze so aus. Ich weiß gerade nicht, ob es Ton gibt.
Das ist zumindest lautlos.
Okay. Okay, normalerweise sollten wir jetzt Musik hören, aber ist auch nicht so wild. Es ist Musik.
Musik. Alle zusammen, Musik.
Genau. Genau, also das war so das zweite Ding, was ich gehackt habe. Das ist jetzt auch mittlerweile schon wieder, ich glaube, 2 Jahre her. Und dann ist das Ganze so fortgesetzt worden. Irgendwann kam ich dann zu einer Bachelorarbeit und habe gedacht, na okay, bei der Bachelorarbeit mich nur auf Theorie zu konzentrieren, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt ein funkferngesteuertes Auto. Ich habe keine Idee, wie das Ganze funktioniert. Ich habe noch nie irgendwie so ein funkferngesteuertes Auto auseinandergerissen. Deswegen habe ich gedacht, okay, how to hack this, das Ding. Und habe dann einfach ein bisschen rumgespielt. Und meine ersten Versuche waren ziemlich kläglich. Also hier war ich ziemlich stolz, dass ich es hinbekommen habe, die Lenkung zu steuern, was im Grunde einfach nur ein Servomotor ist, aber ja, ich war stolz. Und das war so der erste Move in diese Richtung, okay, ich kann irgendwie Dinge, die andere Leute in einem anderen Kontext irgendwie verwenden, für meine Zwecke irgendwie umbauen, dass sie für mich funktionieren. Das große Ziel dahinter war dann, dass ich dieses RC-Auto autonom fahren lassen kann. Also meine Bachelorarbeit habe ich geschrieben über Outdoor-Lokalisierung von Robotern unter Zuhilfenahme von einer Sensorfusion für GPS und IMUs, also Bewegungssensoren. Und diese ganzen Sensoren, die habe ich jetzt so peu à peu auf dieses gesamte Ding draufgebaut. Und die Einstiegsschwelle dahin war ziemlich schmerzhaft. Also wie ich gerade gezeigt habe, ich war am Anfang ziemlich stolz darüber, dass ich überhaupt die Lenkung zum Funktionieren gebracht habe. Hier habe ich jetzt es hinbekommen, dass dass der normale Motor noch eine Antriebswirkung irgendwie hinbekommt. Das heißt, ich habe dann irgendwann mich damit beschäftigt, wie kann ich auf Linux einen Treiber schreiben, der über die I/O-Pins von dem Raspberry Pi jetzt das richtige Signal auf die Motorsteuerung übergibt. Und das war mit sehr viel Googlen, mit sehr viel Informationszusammenklamüserei verbunden. Und deswegen nochmal eigentlich so dieser Hinweis darauf, dass es eigentlich unabdingbar ist, dass wenn wir irgendwie uns unabhängig machen wollen von großen IT-Technologiefirmen, dass wir so viel wie möglich an Hackereien veröffentlichen. Das Ganze hat dann irgendwann geglückt, also das ist so eine kleine erste Testfahrt. Das ist noch nicht autonom, aber auf jeden Fall war ich ziemlich stolz, dass alles, was hier jetzt gerade passiert, über den Raspberry Pi läuft. Also der Raspberry Pi dekodiert das Signal, was reinkommt über den RC-Empfänger und kodiert wieder das Ganze für die Motorsteuerung. Und parallel dazu zeichnet das Auto die ganze Zeit Bewegung auf. Also der IMU sammelt die ganze Zeit Daten, das GPS sammelt die ganze Zeit Daten. Und was zusätzlich noch im Hinterrad eingebaut war, ist ein kleiner Magnet, der die ganze Zeit an einem Hall-Effekt-Sensor vorbeigeht und die Anzahl an Umdrehungen der Räder zählt, womit man quasi eine Odometrie, also auf einer sehr basalen Ebene, umsetzen kann. Und naja, dann ging das irgendwie so weiter, dann ging es irgendwann an die Datenauswertung, die Daten waren crap und man hatte halt überhaupt keine Ahnung. Und warum waren sie crap? Natürlich, der IMU, der hat einen Kompass drin und was macht ein Motor? Er induziert ein riesiges Magnetfeld. Und was sehen wir jetzt hier in der Auswertung? Der Motor bewegt sich. Ja. Und so ärgert man sich eigentlich die ganze Zeit nach vorn, aber man stellt irgendwann fest, das, was ich da gerade gebaut habe, das ist schon irgendwie ganz cool. Das letzte Projekt, was ich euch noch kurz zeigen möchte, ist so das jüngste, an dem ich gerade jetzt... Ach nee, ich habe sogar 2. Was ist das? Okay. Das ist noch ein kleines anderes Spielzeug, was ich letztes Jahr gebaut habe. Und zwar habe ich mir so einen kleinen RC-Helikopter bei Amazon geholt. Und wie es halt so üblich ist, man guckt über Amazon und stellt dann fest, I can hack that thing. Und dann habe ich mir das Ding geholt. Das ist ein kleiner Helikopter, der kostet 20 Euro. Hat eine Infrarot-Fernbedienung dazu und kann eigentlich nicht wirklich viel, aber ich habe festgestellt, es ist ultra stabil. Und dann habe ich gedacht, okay, wie weit kann ich das treiben? Habe mich dann hingesetzt, habe mit einem Oszilloskop versucht, das Infrarot-Protokoll zu reverse-engineeren, was mir geglückt ist. Habe dann eine eigene Fernsteuerung gebaut, die ich jetzt über ein Arduino steuern kann. Und die Gehversuche, die ihr hier seht, sind im Grunde aus so einer Triangulation von zwei Kameras. Also die Frontkamera, die ihr jetzt gerade seht, und noch eine Seitenkamera. Damit habe ich eine 3D-Sicht auf die Welt. Und die Informationen speise ich dann in einen Reinforcement Learning-Ansatz, sodass im Grunde die Steuerung von diesem Helikopter, beziehungsweise erstmal überhaupt das Leveln an einer Position, automatisiert stattfinden kann. Weil ich festgestellt habe, wenn man das mit einem Controller macht, der nicht der Originale ist, ist es extrem empfindlich und man kann das Ding eigentlich nicht wirklich fliegen. Hier nochmal ein bisschen Insektensicht, wie ich einfach Daten aufgezeichnet habe für das System, damit das Ding im Umkehrschluss selber lernen kann. Das Lernen, das basiert einfach so, dass ich mit OpenCV sage, okay, such einfach ein Differenzbild und gucke, was sich in diesem Bild bewegt. Damit habe ich eine X- und Y-Koordinate. Also die Kamera, wie ihr seht, ist ja relativ orthogonal ausgerichtet und von daher musste ich eigentlich keine Transformationen in dem Bild machen, sondern konnte wirklich einfach das Kamerabild nehmen, um den Helikopter am Ende dann tatsächlich relativ stabil in der Luft fliegen zu lassen. So, jetzt komme ich aber noch zu dem, was ich eigentlich meinte mit meinem letzten Spielzeug, nämlich im Internet tauchen immer mal wieder so diese kleinen Segway-Spielsachen auf, einfach ein Roboter, der auf zwei Rädern fahren kann, und ich habe gedacht, ja okay, so schwer kann es ja nicht sein. Allerdings habe ich dann doch feststellen dürfen, dass die Mathematik dahinter doch um einiges komplexer ist, als ich das am Anfang gedacht habe. Hier habe ich mir jetzt erstmal so einen kleinen Rahmen gebaut, ein paar Räder drunter geschraubt bzw. geklebt und hier jetzt die ersten Gehversuche von vor ein paar Wochen, als ich es tatsächlich hinbekommen habe, das Ding stehen zu lassen und mit einem PID-Controller auszubalancieren. Also in dem Fall sieht man, okay, wenn ich das Ding anstoße, dann balanciert er sich aus. Es ist noch kein optimierter Controller, weil ihr seht, er pendelt relativ stark und mit einem ausbalancierten Controller sollte das dann nicht mehr der Fall sein. Aber ich war ziemlich erstaunt, wenn man an das Ding dran drückt, mit welcher Kraft der plötzlich merkt, nee, da läuft was falsch und ich muss jetzt irgendwie dagegen steuern. Und naja, das ist so das Projekt, an dem ich gerade noch arbeite. Und alles irgendwie in dem Kontext von, wie kann ich irgendwelche Sachen für mich nutzbar machen und wie kann ich irgendwie mit meinen bescheidenen Mitteln, die ich habe, also ich kann halt diese Spielsachen irgendwie in China mir für günstig Geld einkaufen und das Wissen irgendwie wieder nach außen transportieren. Und mein Anspruch, ich will nicht sagen Anspruch, sondern eher so meine Motivation hinter dem Ganzen ist, dass ich jetzt durch meinen Blog halt schon relativ häufig festgestellt habe, dass Leute auf mich zukommen und mir Danksagungen entgegenbringen, dass ich die Sachen noch veröffentliche, weil irgendwelche anderen Leute das halt als Grundlage nehmen können. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Projekt gerade in der Mache gehabt, wo jemand auf mich zugekommen ist und hat gesagt, wir bauen Prothesen. Und diese Prothesen, wenn man die anlegt, dann haben die halt ein relativ eindeutiges Muster, also ein relativ eindeutiges Bewegungsmuster, wenn man läuft. Und was sie jetzt versucht haben hinzubekommen, war, dass man aus diesem Bewegungsmuster das Anlegen dieser Prothese feststellen kann, also ob die Prothese richtig sitzt. Und da habe ich gedacht, okay, das kann ich. Und damit habe ich irgendwie mit dem Zeug, was ich irgendwie veröffentliche, wieder einen gewissen Mehrwert in die Welt zurückgegeben. Und das ist irgendwie für mich so die Motivation, weiter in diese Richtung zu machen und im Grunde diese frohe Kunde hier weiterzutragen, dass es jeder machen sollte. Also man könnte sogar sagen, damit machen wir kollektiv die Welt zu einem besseren Ort. Und das soll mein Schlusswort sein und danke euch. Habt ihr Fragen oder Anregungen oder irgendwas? Nicht? Okay, dann Dankeschön. Oh je.
Von Thesen?
Ja.
Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Ihr macht Prothesen?
Nee, das ist, also...
Ich habe ein Schlusswort so ungefähr mitbekommen, du schaust dir an, wie Prothesen angelegt werden?
Naja, also ich habe mich halt, ausgehend eigentlich von meiner Bachelorarbeit, habe ich mich halt mit IMUs beschäftigt. Also mit Beschleunigungssensoren, Gyroskopen und Magnetfeldsensoren. Und wenn ich jetzt diese neuen Dimensionen der Freiheit, wenn man so sprechen möchte, mir irgendwann den Körper anhefte, dann habe ich halt die Möglichkeit, diese aufgezeichneten oder über die Zeit integrierten Daten irgendwie nutzbar zu machen. Und wenn ich jetzt diese Prothese anlege und dann die Prothese nicht richtig sitzt, dann hat die ein anderes Bewegungsprofil als eine Prothese, die richtig sitzt. Also ich habe das Projekt noch nicht gestartet, das ist ein Projekt von einem Kumpel und der hat gefragt, möchtest du da mitmachen? Und da habe ich gesagt, jo, das klingt eigentlich ganz cool, ich habe mich mit einem IMUs beschäftigt und habe dann halt aber auch so die Prämisse gelegt, dass ich das Ganze gern wieder Open Source machen möchte. Also ich habe mittlerweile schon eine ganze Palette an Projekten veröffentlicht, wo irgendwelche Leute auf mich zugekommen sind und haben gesagt, das ist ganz cool. Und erstaunlicherweise ist die häufigste Frage, kann ich das nutzen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich lese doch mal die Lizenz. Die Lizenz ist Open Source, also ja. Ein anderes Ding war, ich habe damals, 2010 war das, habe ich so ein Experiment gemacht mit Google Chrome Experiments. Das ist so eine Webseite, wo man einfach JavaScript-Spielereien veröffentlicht hat, was mit JavaScript alles möglich ist. Und ich habe damals einfach so gedacht, okay, ich kann mit JavaScript jetzt scheinbar zeichnen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt mal eine Animationsschleife drumherum mache, dann kann ich plötzlich auch Animationen machen. Das war so meine Überlegung dahinter und das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe dann ein total banales Spiel eigentlich gemacht, ich kann das mal kurz zeigen. Also das ist wirklich nicht der Rede wert. Aber die Implikation davon fand ich halt irgendwie ganz cool. Nämlich... der Ding. Total banales Ding, nämlich ich habe einfach nur diesen Kreis und ich kann jetzt diese Quadrate hier einsammeln und sobald ich an einen schwarzen Punkt komme, der mir irgendwie als Hindernis präsentiert wird, habe ich verloren. Und dann habe ich gedacht, ja okay, stelle ich halt einfach online, wird schon nichts passieren. Und dann hat mir jemand geschrieben, ob er das Ding nutzen kann, weil er irgendwie an der Volkshochschule mit älteren Menschen Maustraining macht. Da habe ich gedacht, okay, Maustraining, irgendwie total interessant, aber irgendwie dieses haptische Gefühl für eine Maus zu bekommen, scheint irgendwie ziemlich gut mit diesem Ding zu funktionieren oder warum auch immer er genau das da nutzen wollte. Aber, ja, wie gesagt, um wieder eine Abstraktionsebene höher zu gehen, ich finde die Motivation halt gut, Sachen einfach zu veröffentlichen, weil irgendjemand findet schon eine Verwendung dafür. Genau.
Hattest du eigentlich auch negative Erfahrungen schon mal in die Richtung? Also, dass dann irgendjemand herkam und gesagt hat, ich finde das jetzt Mist, dass du das veröffentlicht hast, weil, keine Ahnung, der spricht irgendwie, ich habe das gleiche Produkt und verkauf das. Oder du hast das für eine Firma irgendwas denen geholfen, hast zu entwickeln und dann sagen die so, ja, aber jetzt veröffentliche ich das nicht, weil wir wollen das verkaufen.
Ja, aber wenn ich bei irgendwelchen Firmen arbeite und dann sehe, dass irgendwie eine Subkomponente irgendwie veröffentlicht werden könnte, dann sage ich das direkt im Voraus und sage, das und das ist ganz cool, das könnt ihr gerne damit machen, aber ich würde gerne die und die Komponente Open Source machen. Und ich hatte da bisher noch nie Probleme. Das heißt, bisher habe ich das einmal in Dresden bei den Bäumchenmenschen gemacht. Also ich habe da so eine Mooswand, die steht hier in der Mühlstraße, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, die eigentlich dazu da sein soll, Feinstaub zu filtern und ich habe das IoT-Zeug da drauf gebaut. Und habe ich gesagt, ja okay, ist ja ganz cool, aber so ein paar Komponenten davon, also vor allem auch so dieses GPS-Modul ist da entstanden, Ah ne, das habe ich noch nicht vorgestellt. Ah, okay. Ist egal. Aber jedenfalls eine Library, mit der man GPS, also NMEA-Daten auswerten kann, ist zu der Zeit entstanden und die hatten kein Problem damit, dass ich dieses Modul einfach veröffentliche. Genau. Also von daher vielleicht auch so ein Wink in diese Richtung, wenn ihr irgendwann mal in irgendwelchen Unternehmen seid und ihr findet, Sachen gehören an die Öffentlichkeit und die sind jetzt auch nichts, was unmittelbar mit dem Projekt zu tun hat, fragt einfach, ob ihr das Open Source machen dürft. Genau. Ja, bitte.
Moment. Versuchen wir es nicht mal mit Dings, wenn wir es gleich anhören, aber...
Ein Vorschlag. Es gibt ja dieses Luftdatenprojekt. Mhm. Und ich fand es...
Also jetzt vom Land? Vom Land? Oder...
Nee, dann, also... Lab, wie heißt das? Hier in Tübingen, diese... Brücke. Mhm. Also das kann man für also 25 Euro die Zutaten sich zusammenbauen. Mhm. Und das ist dann unter Luftdaten kann man auch sehen, wo das überall in der Welt verbreitet ist inzwischen.
Ja.
Aber es ist ein großer Nachteil, dass das stationär ist, dass man das nicht per...
Ja. Also die Idee, also da ist halt ein Geschäftsmodell dahinter und die Idee ist halt also da.
Ich finde es zum Beispiel, ich wohne in Hageloch und dort sind die Busse als Endstation 18.08. Und dort wird geraucht. Und wenn schlechtes Wetter ist, rauchen die im Bus, obwohl es nicht erlaubt ist. Aber man hat keinen Erfolg, weil man keinen Beweis hat. Ne? Wenn ich jetzt so ein netzunabhängiges Gerät hätte und ich messe auf dem Weg zur Endstation, auf dem Weg zurück, dann kann ich damit auch argumentieren.
Also Sie meinen jetzt tatsächlich im Bus?
Ja, also diese Dinge sollten nicht sehr schwierig sein als Biologe, da mag ich mich da auch nicht dran.
Nee, das ist überhaupt nicht schwierig und das, was ich vorhin so im Nebensatz gesagt habe, dass die ganzen Zutaten, wie Sie sie gerade genannt haben, wirklich erschwinglich mittlerweile über das Internet erstanden werden können, hat halt auch jeder die Möglichkeit, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wie funktioniert dieser Luftfilter, dieser Luftsensor? Im Grunde ist das einfach nur ein kleiner Laser, der die Partikel, die vorbeifliegen, zählt. Also das ist relativ ungenau. Also ich habe mich auch mal in dem Projekt mit einem vom Land unterhalten und die pressen auf, ich weiß nicht, was das für ein Stoff ist, aber die pressen halt Außenluft auf so einen Filter und dann wird der Filter gemessen. Gewogen. Und das ist wohl bisher die präziseste Möglichkeit, Feinstaub in der Luft festzustellen, aber eben für solche Hobbyprojekte reicht so ein Filter, der halt 10 Euro kostet beim Chinamann, der einfach, wie gesagt, die Partikel in der Luft misst. Genau. Also von daher suchen Sie sich jemanden, der ein bisschen Ahnung in diese Richtung hat und dann können Sie auf Groß Palma zugehen und überall Luftsensoren in die Busse installieren.
Ja, ich wollte das eigentlich hier machen, aber vielleicht findet jemand den Schalter. Ich wollte mal schauen. Ich finde keinen. Also ich schreie es hinein. Bewegung, ja, sich anzuschauen. Also du erkennst, dass da was richtig ist oder nicht richtig ist mit der Prothese. Aber man kann ja damit auch am Gang Leute erkennen.
Richtig.
Ja, also es geht nicht immer nur bei der Erkennung, wer ist dort da, dass man das Gesicht sieht, sondern man kann mittlerweile auch Leute von hinten erkennen, an dem, wie sie sich bewegen. Ja.
Genau.
Also letztendlich könnte man die Leute auch an ihrem Gang erkennen, wenn du das benutzt. So, das kann natürlich wie alle guten Sachen auch nach hinten losgehen. Ich denke deswegen an unser Projekt da, was wir haben in Berlin. Südbahnhof Südkreuz ist eine offizielle Beobachtung da. 300 Leute haben sich registrieren lassen zur Erkennung, zur Wiedererkennung. Ja? Also das System, das dort eingesetzt werden soll, ist zur Erkennung von natürlich Terroristen. Natürlich nur dann, wenn sie sich vorher registriert haben. Ja? Also, und die Fehlerquote ist noch nicht gut genug, die liegt nur bei 70% und das soll natürlich irgendwann 95% sein, aber wenn man sich durchrechnet, selbst die False Positives bei 99,9% sind immer noch ein paar hundert Leute pro Jahr. Mhm. Wenn es ein paar hundert mal anschlägt, dann ist das natürlich immer noch zu viel. Jetzt könnte man das verbessern. durch die Erkennung des Ganges.
Ja.
Mit deinem Projekt, mit deinem Offengelegten. Das ist die große Frage natürlich so ungefähr, wirst du darüber glücklich sein, wenn die Regierung sich bei dir bedankt für die kostenlose Weitergabe der Erkennung von Personen?
Also ich glaube, man darf sich nichts vormachen, dass bei jeder technologischen Entwicklung irgendwann eine Art Missbrauch stattfinden wird. Ein positiver Aspekt von dem Erkennen vom Gang ist, das habe ich letztens in einem Paper gelesen, die nutzen genau dieselben Daten für Ärzte, um eine Beinfehlstellung auch festzustellen. Also die nehmen dann halt einfach einen Ergotherapeuten her und sagen, okay, steck das Handy ein und die gesamten Sensoren, die halt ich jetzt quasi nutze, also ein IMU, der besteht aus einem Beschleunigungssensor und einem Gyroskop, steckt in einem Handy drin. Und mit diesen Sensoren kann man jetzt halt einfach eine App im Hintergrund laufen lassen und ein Bewegungsprofil dieser Person aufzeichnen und das für medizinische Auswertung nutzen. Und an der Stelle hat das halt wieder einen Vorteil. Also ich sehe absolut, dass...
Was meinst du? Entschuldigt bitte.
Also ich sehe absolut, dass man Sachen negativ gegen Leute verwenden kann, aber vielleicht ist es sogar auch der Grund für den Vortrag, dass man darüber sensibilisiert und dass man Sachen auseinanderreißt und reinschaut, was wird denn tatsächlich gemacht. Also der nächste Trend, den wir momentan uns jetzt ins Haus holen, also ich jetzt nicht unbedingt, aber was so der gemeine Bürger macht, ist, dass er sich ein Alexa ins Haus holt. Das ist einfach ein Mikrofon-Array, was aus jeder Perspektive jedes Geräusch mitzeichnet, das in die Cloud schickt. Und da wäre halt irgendwie auch eine Alternativmöglichkeit, erstmal das Ding auseinanderreißen und gucken, was macht es im Detail. Und wenn man das halt weiß, dass man eventuell eine Open-Source-Alternative in diese Richtung gibt, wenn es denn tatsächlich diesen Need gibt, dass man so einen Sprachassistenten zu Hause stehen haben muss. Also ich sehe es jetzt nicht, dass ich mit meiner Waschmaschine sprechen muss oder
ich möchte sie mit dir sprechen.
Ja, genau. Nicht so voll.
Ja, das Komische an der Sache, was du ansprichst, also die Sensoren, die es gibt, ja, witzigerweise bei dem Projekt Synkholz, ja, die Leute, die sich registriert haben, die werden auch anhand dessen erkannt, dass sie ein Handy dabei haben, das auch, oder eines Gerätes, aber witzigerweise waren dort auch Sensoren dabei. Es geht ja um Gesichtserkennung, aber die Sensoren waren trotzdem an und lieferten Daten und wurden noch ausgelesen. Natürlich wissen sie überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen, aber es war da. Also man muss manchmal ganz sensibel sein über die Sachen, die man bei sich trägt. Also wenn ihr euer Smartphone dabei habt und ein Polizist sagt, dürfen wir mal eure Daten sehen, wir wissen noch nicht, was wir damit machen, würde ich erstmal Nein sagen. Also auch die Antwort, die du gegeben hast, war übrigens die, die ich mehr oder weniger erwartet habe. Jedes Tool, was wir haben, kann dafür sein, ein Problem zu lösen im guten Sinne. Es kann aber auch für andere Dinge verwendet werden. Das läuft auf einer Ebene ab, die nicht in der Materie selbst drinsteckt, sondern wer kriegt die Daten in die Finger, wer verwendet sie für was.
Genau.
Ja. Also letztendlich, ich schwanke auch immer bei dem, was ich lerne über Projekte, zwischen, müsste man eigentlich verstecken, ja, aber im letzten Sinne hoffe ich genauso eigentlich, dass das, was wir machen und veröffentlichen, mehr Gutes liefert, ja, als Schlechtes nachher.
Also eine Anekdote dazu vielleicht noch. Ich habe damals die ersten Semester einen Hiwi-Job am Max-Planck-Institut gehabt und das war so die Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da haben die von Boston Dynamics diesen Roboter nach Tübingen geholt.
Ja.
Und es war dann so ein bisschen Medienrummel, weil sie diesen Roboter halt nicht als Frachtgut geschifft haben, sondern die haben dann einfach eine Bordkarte geholt und einfach mit in den Sitz gesetzt. Und ich stand dann aber am Max-Planck-Institut vor diesem Ding, also der war einfach in so ein Gestell eingehangen, und ich stand dann so vor dem, hab dir in die Augen, schrägstrich in den Leiter geguckt und hab gedacht, okay, eigentlich kommt es jetzt nur noch auf die Software an, ob der mir im Garten hilft oder ob der mich umbringt. Und das ist halt tatsächlich eine eine Dimension hat, das Ding zu sehen und wirklich diese Dimension von der Möglichkeit dieser Technologie zu erfahren. Also da habe ich ein bisschen Schiss bekommen, wenn das in die falschen Hände gerät, dass es ausgenutzt werden kann. Also Boston Dynamics macht ja ein bisschen Werbung, dass sie irgendwelche Rentiere oder sowas mit einem Schlitten über die Wiese fahren lassen. Also der Öffentlichkeit wird es als ein cooles Spielzeug verkauft, aber die Gefahr, die dahinter steht, vor allem weil DARPA das Ganze fundet, ist deutlich größer. Ja.
Ich habe auch mal beim Open Source Projekt gesehen, dass die irgendwie eine Lizenz praktisch das kopieren erlauben, ganz normal, und dann auch ausgeschlossen haben, dass es Verrüstungszwecke für Atomkraft und sonstige Sachen, die nicht, also praktisch, was sie nicht wollten, haben sie reingeschrieben, dann durfte es nicht benutzen, sozusagen. Weil das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit.
Ist das eine offizielle Lizenz oder ist das einfach noch eine Anmerkung gewesen?
Der Neo-Copyright.
Okay. Ja, das ist eine ganz coole Idee. Ja. Bitte ein bisschen lauter.
Zu dieser Sache, das in der Lizenz zu machen, nur dieselbe Frage ist mal, hier in Frankfurt war Richard Stallman gestellt worden und er hat gemeint, also ist vermutlich auch amerikanisches Recht passiert, dass das eigentlich nicht die Funktion einer Lizenz ist, dass die Lizenz da nicht helfen kann.
Ja.
Und vor allem, ich denke mal, auch gerade die Benutzung, das ist schwer nachzuweisen, das genau das einzuschränken. Ja. Gerade wenn es ansonsten öffentlich ist, natürlich wird die Regierung oder wird das Militär nicht sagen, wir benutzen das, obwohl wir es nicht dürfen, sondern sie werden es einfach benutzen und dann drüber schweigen. Da muss dann irgendwann irgendwie ein Leak dann rauskommen.
Richtig, ja. Also von daher ist es halt eher in der Frage, wie können wir eine Aufklärung betreiben, als dass wir so eine relativ einfach gesponnenen Verträge wie eine Lizenzdatei oder sowas. Also wenn ich was veröffentliche und sage, das ist die und die Lizenz, dann kann trotzdem ein Dritter herkommen und sagen, ja, ist mir egal. Aber dass es halt wirklich eine Instanz gibt, die sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich moralisch verwerflich. Und ich glaube, das ist was eher intrinsisch verankert werden sollte, als dass man da von außen sagt, dass man das dürft ihr nicht. Aber ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen theoretische Moralkeule, die aus einer Unistadt halt ruft und nicht wirklich in der Praxis standhält.
Mhm. Als Links dazu. Ja, Lizenzen werden nicht verhindern, aber sie werden vielleicht möglich machen, dass man Leute verklagt, wenn sie die Lizenz offensichtlich verstoßen haben. Und da gibt es einen Menschen, der rennt durch die Gegend und propagiert die Humanitarian GPL, die verbietet ganz konkret, man darf niemanden verletzen. Ja, you must not harm anyone, inklusive natürlich killing and torturing. Aber Humanitarian AGPL, das wäre das Stichwort dafür, wenn ihr definitiv nicht wollt, dass Militär das für Bomben einsetzt oder so weiter, dann würdet ihr diese Lizenz vielleicht noch dazu fahren. Wie gesagt, verhindert nichts, aber führt vielleicht zu besseren Anklagen. Nein. Muss ich nicht meinen. Ja, ich muss natürlich nur mal fragen, ist der Rainer Grimm da?
Der sitzt hier und wartet, ja.
Der sitzt hier und wartet?
Nee, aber.
Gut, dann bitte ich dich zumindest schon mal hier dafür, dich da anzuklicken. Ja. Wenn noch Fragen sind, dann noch die letzte, so ungefähr. Dann noch mal eine gute Frage. Da ist einer.
Ich habe eine sehr spannende Diskussion, aber ich hätte die Frage, ob du auch auf dem Projekt hattest.
Ich dachte, du hattest
das. Dass das vielleicht nicht worthy ist für die.
Nee, ich brauch's nicht, aber ich wollte nur wissen.
Ob du einen eigenen Qualitätsstandard hast, den du selbst dir vorhältst.
Also moralische Qualität?
Nee, ich wollte sehr keine Moral.
Achso, okay.
Ich weiß keine Fragen mehr kommen. Einfach nur der Qualitätsaspekt von der eigenen Software. Ob du irgendwie eigene Standards hast, du sagst, okay, das kann ich auf keinen Fall raushauen. Oder ob du sagst, okay, alles raus und dann machen wir das schon raus. Mhm.
Also, ich war tatsächlich mal so, dass ich alles einfach rausgeworfen habe. Ich habe ja gesagt, ich habe relativ viel bei PHP drin rumgemoxt. Und irgendwann kam ich auf die Idee, okay, ich habe so viele Modifikationen da drin und habe dann das Ganze Open Source gestellt. Das hat damals ein ziemliches Mediengewitter tatsächlich ausgelöst, weil ich scheinbar eine Zahl der Zeit getroffen habe, dass irgendwie sehr viele Menschen mit PHP unzufrieden wurden und habe dann sogar einen Golem-Artikel bekommen, so hier Robert Eisele, der stellt sich jetzt hin und möchte die PHP-Welt revolutionieren. Das war eigentlich nie wirklich mein Anspruch. Und was ich damals gemacht habe, ich habe einfach meinen Source-Tree genommen und eins zu eins so ohne Versionierung auf GitHub gestellt. Und die Qualität davon ist halt eigentlich nichtsbringend, weil man eigentlich keinen Diff hat. Also was habe ich jetzt tatsächlich an diesem riesigen Projekt verändert? Bis auf halt einen riesigen Diff, der irgendwie 10.000 Zeilen oder sowas modifiziert hat. Und davon bin ich ein bisschen weggekommen. Also auf jeden Fall test-driven arbeite ich nur noch. Also alles, was ich irgendwie rausschmeiße an Open-Source-Projekten, wird mit einer riesigen Suite an Tests mitgeliefert. Dann das Übliche, dass man sauber Zenware durchzieht, also eine Versionierung davon. Ja, eigentlich so die üblichen Standards, die man an Software eigentlich stellt. Aber man wird ständig immer wieder überrascht. Leute kommen daher und sagen, hast du darauf nicht geachtet? Gerade eben, also ich habe ein ganz paar JavaScript-Libraries Open Source gemacht und da gibt es immer mal wieder Hinweise, dass JavaScript ja keiner mehr verwendet und jetzt in Richtung TypeScript gegangen werden sollte und so weiter. Und dann so, ey, ja okay, jetzt muss ich irgendwie alles umstellen und so weiter. Wenn man dem Trend folgt und wenn man dem Qualitätsstandard von solchen Libraries folgt, dann sollte man halt irgendwie TypeScript-Annotationen und allen möglichen Kram, der gerade so Leading Edge ist, mitliefern. Aber ich habe mich jetzt irgendwie dazu durchgerungen, dass ich da sage, okay, ich muss nicht irgendwie jedem Trend nachlaufen, weil TypeScript ist vielleicht auch in einem halben Jahr auch nicht mehr das, was es mal war. Ja. Also ich folge im Grunde so den Best Practices, was Software Development angeht und ja, wenn es nicht genügt, dann nehme ich gerne Pull Request entgegen. Okay, danke nochmal.